Herr Demuth, Sie haben lange, zumindest in den letzten Jahren, ein, sagen wir mal, Doppelleben geführt, was die Milieus, die Lebensumräume betrifft, in denen Sie gewohnt und gearbeitet haben. Das ist zum einen der ländliche Bereich, die Schwäbische Alb, Zwiefaltendorf, nebenbei gleich mit Zugang und Blick auf die noch junge Donau. Zum anderen der großstädtische Raum Berlin, wo Sie jetzt auch Ihren Wohnsitz haben. Warum sind Sie da hingezogen?
Ja, das war eigentlich eine wirklich fast parallele Bewegung. In der Zeit, in der wir hierher an die Donau zogen, stellte sich auch heraus, dass ich hier in der doch etwas größeren Abgeschiedenheit zwar einigermaßen gut arbeiten konnte, aber dass dann doch eben so etwas wie ein urbanes Hintergrundrauschen fehlte, das für die schriftstellerische Arbeit meines Erachtens zumindest für mich unverzichtbar war. Und ich habe dann relativ früh in den 90er Jahren mir in Berlin ein Zimmer besorgt in einer Wohngemeinschaft, damals im alten Osten Berlins, in Friedrichshain. Das war ein Bezirk, der sich noch nicht entwickelt hatte, ganz im Unterschied zu den Jahren danach, wo er dann unendlich hip wurde. Da zog ich dann bereits schon wieder weg, denn diese Erregtheiten der jungen Szenen, das war dann nicht so mein Ding. Gleichwohl, Berlin war ein Abenteuerspielplatz in den 90er Jahren, in der diese Stadt sich selbst entdeckte, in der die Stadt entdeckt wurde. Und ich habe da sehr viel Streifereien unternommen durch die Stadt, war mit einem Freund hier und da in Clubs und habe diese Atmosphäre sehr geschätzt, insbesondere als ein nun doch krasses Gegenmilieu, wie Sie sagen, zu dem ländlichen, bäuerlichen Umraum, in dem ich dann in dieser oberschwäbischen Gemeinde lebte.
Dem Sie aber auch entstammen. Ja, Sie sind geboren in Oberschwaben, einer kleinen Stadt, Laupheim. Aber das sieht man nicht, wenn man sich in Ihrer Biografie ein wenig vertieft. Da sieht man diesen Namen Laupheim merkwürdigerweise nicht.
Ja, in der Tat. Also das war eben diese Stadt irgendwo zwischen den Alpen und der Schwäbischen Alb. Man muss wohl sagen, das war tatsächlich eine kleine Welt, in der ich da geboren wurde, in diesem Laubheim. Eine kleine Welt, in der die Eltern Ende der 50er Jahre am Stadtrand ein Haus gebaut hatten und in dem ich da so allmählich groß wurde, in einer Gegend, die durch ihre Unwirtlichkeit, zumindest was das Stadtrandgebiet anlangte, für mich sehr nachdrücklich gewirkt hat. Das war ein Umraum, das, wo man sagen würde, das war ein großes Moräneabbaugebiet. Also es wurde sehr viel Kiesabbau betrieben und die Landschaft war so mondartig. Wir kletterten, stiegen da herum in der Tiefe der Geröllhalden, lagen dann grünäugige Baggerseen, in denen man in dieser Zeit sehr viel Wohlstandsmüll versenkte. Und das Zweite, was mir da sehr nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, das waren diese Müllhalden, die wild wuchsen damals noch. Das waren nicht diese Müllhalden, die man heute kennt, sondern es war wirklich Abraum, den die Stadt aus sich ausschüttete, ausspie, indem man nun umstellte von einer Gesellschaft, in der die Dinge sehr lange in den Haushalten geblieben waren, zu einer Gesellschaft, in der man tatsächlich konsumierte und man alles in dieser Nachkriegszeit, die dann alsbald Adenauer-Ära genannt werden sollte, in der man das alles irgendwo wegwarf. Und für uns Kinder war das natürlich eine grandiose, surreale Szenerie, in der wir uns da herumgetrieben haben.
Geboren sind Sie 1961, wenn ich das recht weiß. Sie entstammen einer Arbeiterfamilie. Also Wohlstand in dem Sinne war vielleicht im Umraum irgendwo vorhanden und vielleicht indirekt über die Deponien erfahrbar. Zu Hause ging es nicht besonders luxuriös zu.
Nein, also der Begriff des Luxus ist dieser Schicht, aus der ich komme, fremd. Ursprünglich, meine Eltern entstammen ja der kleinen Arbeiterschaft Deutschlands oder Süddeutschlands. Der Vater kommt aus einer Bauernfamilie, aus der Familie eines Kleinbauern. Und da war es überhaupt nicht üblich, dass man groß tat mit Dingen oder mit Besitz oder so. Man hatte das zum Leben Notwendige und dieses Notwendige begleitete eigentlich das Leben auch über viele, viele Jahre, manchmal ein Leben lang, zumindest in dieser Welt der Bäuerlichkeit, die ich dann auch kennengelernt habe. Laupheim selbst war, ich sagte es, Eine kleine Welt, aber es war auch eine Welt der Verdeckungen. Ich wurde erst später, sozusagen als Jugendlicher, so allmählich darauf aufmerksam, dass diese kleine Stadt, und da war sie sicher typisch für eine Stadt in den 60er Jahren hier in Deutschland, über vieles nicht sprach. Also es gab wirklich so etwas wie ein Schweigekollektiv. Und was nun diese Stadt Laupheim angeht, hatte das auch sehr besondere Gründe, warum das so war.
Sie spielen an auf die Geschichte der Juden, die in Laupheim eine große Rolle spielten. Ich glaube, die jüdische Gemeinde war im Weiland Königreich Württemberg die größte überhaupt. Aber es wurde nach dem Krieg, also im Rahmen ihrer Generation, wenn ich das so sagen darf, darüber so gut wie nicht gesprochen.
Also ich habe als Jugendlicher, und ich war etwa 20 Jahre alt, als ich dann Laupheim verließ, ich habe als Jugendlicher sehr wenig darüber erfahren. Man sprach nicht, wie ich schon sagte, über diese Dinge, die da geschehen waren. Es war, wie Sie richtig bemerkt haben, eine sehr große jüdische Stadtgemeinde in Württemberg gewesen. Diese Gemeinde erlosch im Sommer 1942, als die letzten jüdischen Bürger dieser Stadt nach Theresienstadt und Auschwitz deportiert wurden. Ich erfuhr dann später, dass man seitens der Stadt, die den Beinamen Judenstadt getragen hatte, und der Bürgermeister war dann sehr stolz, dass dieser Name nun erlöschen würde mit der Deportation und der Vernichtung der jüdischen Bürger. Ich erfuhr dann sehr viel später, dass in der Barackensiedlung, die eben auch am Stadtrand lag, unweit dieses Elternhauses, in dem ich aufwuchs, dass dort die letzten jüdischen Familien untergebracht werden mussten. Es gab dort weder Strom, es gab dort kein Wasser. Und als die Juden nachfragten, sie hätten doch gerne wenigstens diese lebensverbessernden Umstände, da wurde es ihnen vom Gemeinderat stracks abgelehnt, das zu haben. Ich spielte in diesen Baracken dann später als Kind. Sie wurden genutzt dann für Ostvertriebene und Aussiedlerkinder, also auch wieder im Grunde diese Schmuddel. Kinder, dass dort jüdische Menschen gelebt hatten, eine Zeit lang, nicht allzu lange, dann wurden sie eben nach Stuttgart in Sammeltransporten deportiert. Das war mir unbekannt und in der Stadt selbst redete man da auch nicht drüber. Es gab wohl den Judenberg, es gab die Spuren, es gab den Judenfriedhof, aber das war alles doch einigermaßen vernachlässigt und verkommen. Und auch was die Stadt diesen Bürgern angetan hatte, diese die gesamten Dinge der Arisierung, des Zwangsverkaufs und so weiter, das wurde verschwiegen. Ich habe dann später über einen ehemaligen jüdischen Bürger, Siegfried Einstein, der später in den 50er und 60er Jahren als Journalist in Deutschland arbeitete, überlebt hatte er in der Schweiz als Jugendlicher in einem Internat. Seine Eltern wurden sämtlich getötet von Deutschen. Ich habe dann über diesen Siegfried Einstein, der dann auch schon tot war, mal eine kleine Publikation gemacht und in Laupheim auch einen Vortrag gehalten. Aber das war noch, bevor man die Geschichte der Juden in Laupheim entdeckte, die man erst dann entdeckte, als so gut wie keiner mehr lebte, als man das musealisieren und kulturalisieren konnte.
Siegfried Einstein war auch Dichter, nicht wahr? Er war Schriftsteller und er war nicht der Einzige, der ja eine gewisse Berühmtheit erlangt hat aus Laupheim. Denken wir zum Beispiel an Karl Lemle, einen der Gründer zumindest von Hollywood, wenn nicht den Gründer von Hollywood, oder Friedrich Adler, ein Jugendstilkünstler. Wann haben Sie von diesen Namen gehört?
Das war dann nochmal später, als ich schon nicht mehr dort in dieser Stadt lebte und ich auch wirklich in Distanz gegangen bin. Ich versuchte, das dann auch ein Stück weit von mir wegzuschieben, wegzuarbeiten. Erst sehr viel später, als Leute sich dieser Geschichte angenommen haben, unter anderem ein ehemaliger Lehrer von mir, ein Deutschlehrer, Dr. Bayer, der in Stuttgart bei Max Benze promoviert hatte und dann nach Laupheim in die Schule kam, der mir auch sehr viel einen Impuls gegeben hat während der Gymnasialzeit in Richtung Literatur, in Richtung eines kritischen Verständnisses von Literatur und auch Gegenwartsbetrachtung. Dieser Lehrer unter anderem hatte sich dann um Karl Lemle, um Friedrich Adler sehr verdient gemacht, aber als ich in Laupheim lebte, war davon überhaupt keine Rede.
Hat dieser Lehrer Sie sozusagen auch unter Rückgriff auf Max Benze zum Schreiben auch gebracht oder veranlasst dazu, selbst poetisch tätig zu werden? Andererseits anders gefragt, wann haben Sie angefangen, Gedichte zu schreiben? Sie sind ja dann mehr und mehr bekannt geworden, irgendwann mal durch das Verfassen von Gedichten, durch Ihre Essays. Sie haben vor einigen Jahren einen Roman geschrieben, der Aufsehen erregt hat, Stille Leben. Wann haben Sie angefangen zu schreiben, und zwar ernsthaft zu schreiben?
Das war am Ende der Schulzeit. Was mich selbst überrascht heute noch, dass das so passiert ist, denn ich war eigentlich sehr weit weg von der Literatur. Es deutete überhaupt nichts darauf hin, dass das für mich eine Möglichkeit wäre, jemals sozusagen zu meiner genuinen Form des Ausdrucks zu finden. Ich hatte allerdings dann während dieses Heranwachsens in dieser doch sehr beengenden Stadt doch nicht nur das Gefühl, sondern das wachsende Bedürfnis, etwas in mir zu formulieren, nicht in dieses Schweigen mit einzutreten. Und die Sprache erschien mir dort wirklich so etwas als eine Sicherheitsverwahrung des Gedächtnisses und der Wirklichkeit, in der man sich dort aufhielt. Und das Gefühl schwappte dann eben auch in die Provinz, dass man sich befreien muss, dass man mehr Freiraum und mehr Luft brauchte. Also diesen Bedrückungen zu entkommen. Und da wurde dann merkwürdigerweise die Sprache für mich und das Schreiben für mich zu der Ausdrucksmöglichkeit. Ich musste natürlich durch alle Phasen des Ungenügens und des schlechten Schreibens hindurch, um so allmählich zur eigenen Sprache zu kommen. Es war ein Befreiungsvorgang, eine Befreiungsbewegung. Sie dauerte lang und das war eigentlich, meine ich, erst die Zeit des Studiums in Tübingen, in der ich ernsthaft und dann auch ein Stück weit kritisch mir selbst gegenüber schreiben konnte.
Auch im Sinne eines Selbstexperimentes, also einer Selbsterfahrung, denke ich, und auch mit Blick, ich füge das jetzt einfach mal so dabei, mit Blick auf die von uns schon angesprochenen Landschaften, also welche Rolle haben Landschaften bei Ihnen und die Umräume, in denen Sie gelebt haben, welche Rolle haben die bei der Produktion Ihres Schreibens gespielt? Nehmen wir vielleicht mal, um konkret zu werden, die Donau. Wie ist die Donau, um es sozusagen in Ihr Schreiben eingeflossen?
Grundsätzlich sind Orte etwas sehr Fundamentales. Ich glaube, wir sind natürlich alle in Geschichten verstrickt, wenn wir unser Leben hinbringen. Aber wir sind eben auch in ein Ortsnetz verstrickt. Wir können überhaupt nicht ohne einen räumlichen Bezug unsere eigene Identität beschreiben. Wir sind an Wohnorten, an Arbeitsorten, an Urlaubsorten, an Kindheitsorten und so weiter. Das heißt, ohne dass ich auf den Raum mich beziehe, weiß ich überhaupt nicht, wer ich bin. Das war eine Erfahrung, die mir mit dem Schreiben kam und ich begann sehr früh, mich auf Räume zu beziehen. Insbesondere dann, als ich auf die Schwäbische Alb zog, am Ende des Studiums und dann an die Donau, in dieses kleine Dorf an der oberen Donau. Und ich merkte eigentlich von Anfang an, dass die Donau etwas ist, was nicht nur das Grundstück berührt, denn dieses Haus am Fluss, in dem ich da lebte, liegt unmittelbar an der Donau. Es berührte eben auch mich selbst und es berührte auch das Leben, wenn man hier ist. Ich merkte, dass man spricht ja davon, dass die Zeit fließt. Das leuchtet nur Gesellschaften und Kulturen ein, die wirklich in Flussgebieten existieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Wüstennomaden etwas mit diesem Begriff der Zeit anzufangen wüssten. Für sie schwebt vielleicht die Zeit wie Staub oder wandert wie Dünen. Aber unser Gefühl ist ja, dass die Zeit fließt und verfließt und zerströmt und dergleichen. Wenn man am Fluss lebt, dann bekommt man einen unmittelbaren Begriff davon, dass die Landschaft Zeit ist, dass die Landschaft eine Form von Gedächtnis ist und der Fluss gehört zu diesem Gedächtnis.
Wobei wir ja in Zeiten leben, wo wir dazu neigen und zumindest die letzten Jahrzehnte dazu geneigt haben, die Flüsse und Wassersysteme zu begradigen und linear, vektoral zu gestalten. Das wäre eigentlich ein Gegenbild zu dem Fluss, wie er naturbelassen wäre und wie er mäandert, also wie er gleichsam ein völlig anderes Zeitbewusstsein abbildet.
Ja, in der Tat. Also hier sind zwei ganz unterschiedliche Figuren von Vernünftigkeit am Werk. Wir glauben ja oder glaubten primär in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, man müsste die Landschaften überschreiben durch eine Form der Rationalität. Und diese Rationalität war in der Tat nach dem Muster der Linie organisiert und einer Geometrie des Rasters. So sahen die Wälder aus, so sahen die gesamten Landschaften aus, die Felder, die insbesondere nach dem, was man Flurbereinigung nannte, auf ein Wirkmuster der Effektivität, der Produktivität, der Überschaubarkeit, der Behandelbarkeit und so weiter zugerichtet wurde. Und das verstand man unter einer vernünftigen Landschaft, unter einem ordentlichen Grün. Wenn Sie die Sä-Strukturen von Weizen oder Mais anschauen, sind es ja Linien. Im Grunde sind das ja auch lineare Formen, Geradlinigkeit, Landschaft, die auf Linie gebracht ist, aber eben auch schreibartige Linien. Und das Merkwürdige, das mir dann deutlich wurde, war, dass man im Schreiben, das man ja öfters als Schreibfluss bezeichnet, gleichwohl einer Form von Linearität folgt, die etwas mit einem Kanal zu tun hat, einer Zurichtung in eine Kanalisierung. Und da kam ich dann auch zu einem Thema der Medialität, der Medien. Ja, wir sprechen ja auch von Fernsehkanälen, von Rundfunkkanälen und dergleichen, obwohl es ja dem Sendemedium Rundfunk etwa nicht entspricht, so unmittelbar. Aber auch da ist die Welt aufgeteilt in Kanäle, die uns etwas zuführen, in dem Fall Information. Dagegen, wie Sie angedeutet haben, steht eine andere Form der Bewegung, ein anderes szenisches Modell, nämlich das des Mäanderns, des Schlängelns, der Windungen. Das scheint und schien einer Gesellschaft, die Geradlinigkeit bevorzugte, etwas sehr Merkwürdiges und geradezu Chaotisches zu sein.
Das ist ein Verhältnis oder ein Widerspruch, der sich in Ihrem Schreiben auch widerspiegelt, den Sie darstellen? Oder ist Ihr Schreiben auch sowas wie der Versuch einer Rückgewinnung von Landschaft, von natürlicher Landschaft, von zyklischen Vorgängen, von, sagen wir mal, früherer Wahrnehmungsnatur?
Wenn man sich ein Gedicht anschaut, so wie ich es verstehe und zu schreiben versuche, dann kann man sehr schnell erkennen, dass die Lyrik versucht, sich Platz zu schaffen, sozusagen aus der Linie herauszuspringen. Man redet ja dann sehr oft von einem Rhythmus, also von einer geschwungenen Linie, des Auf und Ab, der das Gedicht folgt. Und es versucht damit eine Gegenbewegung anzustoßen, die über das lineare Prinzip der Schriftlinie hinausgeht. Das Gedicht hört man ja auch innerlich, nicht? Es soll ja auch so etwas wie eine Melodie entstehen. Etwas, was ich dann auch wiedergefunden habe im Übrigen bei Hölderlin, einem Autor, der mir eigentlich, seit ich zu lesen begonnen habe, in den frühen Jahren immer wieder begegnet oder dem ich immer wieder begegne. Hölderlin, der im Blick auf Flüsse von dem melodischen Strom spricht oder von der Stimme der Ströme. Also es ist nicht so fernliegend, die Lyrik mit einem meandernden, rhythmischen, melodischen Prozess in Verbindung zu bringen, insbesondere wenn man sich noch kurz vor Augen führt, dass die Schwingung, das, was das 18. Jahrhundert als Line of Beauty and Grace, als Linie der Schönheit und der Anmut beschrieben hat, auch im Grunde eine meandernde, schwingende Kurve ist.
Diese Schwingung ist eine Schwingung, die unter Umständen auch aus dem reinen Phonetischen rausschwingt. Ich erinnere mich daran, dass Sie auch Sprachexperimente machen, die über die Sprache hinausweisen. Also Sie beziehen Musik ein, Sie beziehen Aktion ein, Sie beziehen nichtsprachliche Räume ein, überhaupt Räume eines synästhetischen Empfindens oder eines mehrdimensionierten ästhetischen Empfindens. War das für Sie eine Herausforderung, sozusagen sich auf verschiedenen ästhetischen Ebenen zu bewegen, wenn Sie Lyrik schreiben? Also das heißt eben auch eine bestimmte Performance dann bevorzugen?
Ich habe etwa Mitte der 90er Jahre begonnen, eine räumliche Form von Lyrik für mich zu entwickeln. Ich nenne sie Raumpoem. Und der Hintergrund war eigentlich, dass sehr sichtbar wurde in dieser Zeit, wir würden uns gesellschaftlich in eine andere sinnliche Realität hineinbewegen. Es war absehbar, dass das Buch als Leitmedium, als primäres Medium der Welterschließung ja vielleicht ein Stück weit in den Hintergrund treten würde, aber vor allen Dingen, dass ihm an die Seite treten würden sehr viel anders gelagerte, sinnlich gelagerte Medien, die über andere Kanäle, um wieder dieses Wort zu benutzen, Sinneskanäle, an uns herankommen würden, nämlich primär über das Ohr und über das Auge, über Bilder. Und gesamtsinnliche Umgebungen, in die wir da eintreten würden, das, was man heute diese neue Medienrealität nennt. Und mir war es sehr wichtig, in dieser Zeit darüber nachzudenken, wie denn nun die Sprache, die sich über viele Jahrhunderte auf das Buch festgelegt hatte, alles, was sozusagen zur Welt wurde, bekam seinen Platz in Büchern. So würde es nie wieder sein in dieser Ausschließlichkeit. Und das hat auch etwas mit der Literatur gemacht. Nun war meine Überlegung, was geschieht denn, wenn man ein Gedicht, diese altehrwürdige Form, entfaltet in seine gesamte Sinnlichkeit hinein, auf der im Hintergrund einer neuen Medienrealität. Und daraus entstand dann eben so etwas wie ein lyrischer Raum, in dem man Bildern begegnet, in dem man Sprache begegnet, in dem man Geräuschen begegnet, in dem man aber auch noch Schrift begegnet, sodass man mit dem gesamten Körper sich in dem Gedicht bewegt. Der Körper wird zum Leser gewissermaßen. Das Gedicht ereignet sich an verschiedenen Stellen. Es bewegt sich selbst in der Zeit, dadurch, dass Bilder, bewegt Bilder, dass Stimmen vorhanden sind. Und man verliert als, naja, sozusagen Leser, der zum gehenden Betrachter geworden ist, die souveräne Rolle, über das Gedicht verfügen zu können, über diesen Raum des Gedichtes, den ich ja vor mir habe in einem Buch und den ich dann einfach so lese oder wieder zuklappe, wie ich das möchte. Dieses sinnliche Environment des Raumpoems möchte da ganz anders auf den Betrachter oder auf die Sinnlichkeit des Einzelnen zugehen.
Das ist natürlich eine ganz andere Ästhetik, die Sie hier entfalten, eine moderne Ästhetik, als die Ästhetik der Lyrik des zum Beispiel 18. Jahrhunderts, das Sie eben angesprochen haben. Wobei mir einfällt, Sie haben über eine sehr interessante Figur des 18. Jahrhunderts promoviert. Das war Jakob Michael Reinhold Lenz, ein Zerrissener, der Zeitgenosse von Goethe war, der Stürmer und Dränger, wie es in der Schulliteratur heißt. Was hat Sie an dieser Figur fasziniert und sehen Sie da unter Umständen gar biografische Parallelen vielleicht zu sich?
Lenz war ein junger Autor, der einen sehr autoritären Vater hatte, der aus einem geistlichen Haushalt kam. Der Vater war Superintendent in Livland, also so etwas wie Bischof. Und dieser junge Lenz nahm dann Reißaus aus dieser Welt. Ja. Auch da ist sozusagen diese Absetzbewegung, ist die Bewegung der Freiheitsbewegung. Und er marschierte dann durch von Königsberg aus, wo er studierte, das Studium aber abbrach, marschierte er nach Straßburg, damals das Zentrum der jungen Literatur. Goethe war dort und ein paar andere junge Leute. Das lag mir natürlich schon nahe. Also ich konnte diesen jungen Mann verstehen. Und das Zweite, was er an Großartigem geleistet hat für die deutsche Literatur, war, dass er vor allen Dingen das Drama an die Wirklichkeit heranführte, es wirklich mit seiner Zeit konfrontierte und auch formal aufgebrochen hat. Ja, er hat die sogenannte geschlossene Dramenform geöffnet zu einer offenen Form, die dann Georg Büchner weiterentwickelt hat, im Woyzeck etwa. Das lag mir sehr nahe. Also Lenz war einer der ersten deutschen Autoren, die verstanden haben oder gespürt haben, dass die moderne Welt zerbricht, dass sie aufbricht und dass sie nicht mehr in geschlossene Einheiten hinein erzählbar ist. Das ist etwas, was für mich grundsätzlich gilt bis heute. Das ist auch ein Formprinzip gewesen, das ich dann in meinem Roman Stille Leben angewendet habe, das ja auch ein offener Raum des Textes und der erzählten Geschichte ist. Und der Leser beginnt dann vielleicht im Zuge des Lesens daraus, sich auch die eigene Welt zusammenzusetzen. Aus den Lücken, aus den Freiräumen, aus den Sprüngen und Rissen, aus denen eben diese moderne Realität typischerweise besteht.
Sie haben diesen Roman Stille Leben, den wir schon mal erwähnt haben, geschrieben, nachdem Sie eine Zeit lang auch als Dozent tätig waren, als Dozent für Mediengeschichte und Medientheorie an der Fachhochschule in, ich glaube, Schwäbisch Hall war das. Da waren Sie 4 Jahre lang tätig, blieben nebenher auch Autor, aber eben diese 4 Jahre Lehrtätigkeit, die haben Sie dann aufgegeben. Warum?
Ja, es zeigte sich für mich nach 4 Jahren in dieser Stellung, in dieser Professur, dass die Arbeitsbelastung, wenn man die Sache ernst nimmt, es nicht erlaubt, nebenher sozusagen in Nebentätigkeit Schriftsteller zu sein. Das war das eine. Das andere war, dass sich abzeichnete damals, Anfang der 2000er Jahre, der akademische Raum würde mehr und mehr durchdrungen oder fast besetzt von einem bürokratischen Geist. Das, was man dann hinterher sozusagen die Bologna-Reform, die Bachelor- und Masterstudiengänge nannte, das war sehr deutlich eine Hinführung eines offenen Studiums, wie ich es noch in Tübingen damals erlebt habe, zu einer mehr nutzen- und anwendungsorientierten Form des Lernens. Man sprach dann nicht mehr von Bildung, sondern von Kompetenz. Ein typischer Begriff, der aus dem Englischen kam, natürlich aus dem angelsächsischen Raum, und der im Grunde to compete meint, also ein Wettbewerbswissen, meint nicht ein Bildungswissen, sondern etwas, was man im Wettbewerb auf Märkten anwenden kann. Das widersprach meinem Verständnis von Hochschule und von Lehre. Und zusammengenommen mit der Schwierigkeit nebenher, meinem Grundbedürfnis nachzugehen, eben zu schreiben, Autor zu sein, hat es dann meinen Schluss herbeigeführt, die Professur aufzugeben.
Also hier hätten wir sozusagen auch wieder das vektorale Bildungsverständnis, Nutzen und Ziel und Zweck gerichtet und verwertungsgerichtet gegenüber dem meandernden à la Humboldt-Bildungsverständnis. Aber sagen Sie, Sie haben, wo Sie das sagen, Sie haben auch eine Studienerfahrung gemacht in Oxford, wo Sie studiert haben. Also nicht nur in Tübingen, sondern Sie haben in Oxford studiert. Wie war das Studium da? War das nicht dort auch so ein bisschen schon Bachelor-Master orientiert? Ist das nicht das Vorbild gewesen, auch für die deutsche Universitätsreform?
Eigentlich nicht. Also wenn man die Möglichkeit hatte, in England zu studieren, und das ist nun eben eine sozusagen der, wie soll man sagen, freiheitsgeleiteten Universitäten. Dort sind die Leute, denen man zutraut, dass sie mit dem Freiraum auch einigermaßen produktiv umgehen, den sie dort genießen. Das kultiviert man geradezu. Also meine Erfahrung war, dass das nicht einengt, dieses Studium, das dann auf zwei Stufen basiert, dem Bachelor- und dem Masterstudium, sondern dass es hier eine große Freiheit bedingt. Ich habe sehr genossen, dort im College zu sein, sozusagen eine Campus-Situation zu erleben, den Austausch unter Studenten zu haben, die ganz unterschiedlichen Fachrichtungen angehörten. Man war nicht so sehr in Fakultäten eingeteilt, wie das in Deutschland ist, wo man sich nur unter seinesgleichen aufhält. Und das andere ist, was mir sehr gut getan hat, war der unmittelbare Kontakt wirklich eins zu eins mit einem Professor, mit dem Tutor, den man dort hatte, den man regelmäßig traf, in sehr privater Umgebung traf. Und mit dem man dann die eigenen Überlegungen und Denkbewegungen mit diskutierte, das kannte ich überhaupt nicht aus deutschen Hochschulalltagen, wo die Dinge sehr viel mehr in der Masse abgelaufen sind. Also das fand ich sehr schön dort in England.
Nun hat dieses Verhältnis, um das nochmal aufzugreifen, des Dozentendaseins und des Autorendaseins noch eine andere Dimension. Als Autor hat man natürlich die erheblich unsicherere Existenz, wenn man das mal so sagen darf. Wie würden Sie sich eigentlich bestimmte Dinge auf dem Literaturmarkt, bleiben wir vielleicht erstmal beim baden-württembergischen Literaturmarkt, wünschen, dass sie sich ändern, damit junge Autoren, ich spreche jetzt nicht nur von Ihnen, in einiger Vergangenheit waren Sie ja nun auch mal ein junger Autor, aber es gibt natürlich zahlreiche junge Autoren und Sie haben da ja durchaus einen Einblick und Überblick über die, sagen wir mal, Literaturszene. Was könnte, sollte, müsste sich eigentlich ändern in dieser Szene, wenn ich das mal so allgemein formulieren darf?
Ja, meine Erfahrung, die ich nun seit etwa einem Vierteljahrhundert machte in Baden-Württemberg und nicht nur sozusagen jetzt im Landesmaßstab, sondern auch in einem regionaleren Maßstab, die ist nicht wirklich ermutigend, im Gegenteil. Als ich Anfang der 90er Jahre zu schreiben begann und dann den ersten sehr schmalen Gedichtband publizierte, der gleich eine gewisse Aufmerksamkeit erregte, gab es einen Kreis von Autoren noch zwischen Stuttgart und dem Bodensee, der sich regelmäßig traf, dann sich als die Meersburger Autorenrunde konsolidierte. Da war Martin Walser dabei, Arnold Stadler gelegentlich, Werner Dürsen und andere Autoren, gestandene Autoren, die es so, also zum Teil sind sie mittlerweile gestorben und zum Teil einfach ins Alter gekommen, aber es ist nichts nachgewachsen. Ja, ich sehe nicht, dass diese Riege von Autoren, dass der noch eine Generation nachfolgen würde. Ich bin so mit der Letzte gewesen hier in der Gegend, in Oberschwaben. Und auch das fand ich dann mit der Zeit und in den letzten Jahren mehr und mehr eine so große Abseitigkeit und Abwegigkeit, dass ich das als Schriftsteller überhaupt nicht mehr aushalten wollte. Man muss ja auch ein Stück weit seine Abwehrkräfte einteilen.
Woran liegt das? Wie kommt diese Entwicklung? Was haben Sie da für eine Erklärung? Kann ja nicht sein, dass es nun weniger Talente eigentlich gibt. Es ist vielleicht eine andere Form von Wahrnehmung. Hat sich der Markt geändert? Vielleicht gerade ob der medialen Bedingungen, die es da gibt? Oder sind die Distributionsverhältnisse anders? Oder was mag da eine Rolle spielen? Unter Umständen die Präsenz im Netz. Also immer mehr Autoren wenden sich ja auch direkt ins Netz oder ans Netz und versuchen sich auch gleichsam selbst über das Netz zu vertreiben. Entweder selbst oder über bestimmte Plattformen etc. Spielt das eine Rolle bei der, sagen wir mal, neueren Form von Literaturvermittlung?
Ja, das hat sich deutlich verwandelt durch die Medienrealität, von der ich bereits sprach. Junge Autoren werden nicht den Fehler machen, sich in einen Winkel eines Landes zurückzuziehen, in dem die Aufmerksamkeit von vornherein nicht gegeben ist für sie. Das heißt, sie werden die Zentren einer inszenierten Aufmerksamkeit suchen. Diese Aufmerksamkeit hat sich mittlerweile auch ein Stück weit an den Hochschulen institutionalisiert durch literarische Studiengänge. Dort werden die entsprechenden Netzwerke ausgebildet, um junge Autoren direkt an Verlage heranzuführen und damit auch ein Stück weit an eine Medienöffentlichkeit. Denen wird von vornherein eine gewisse Performance beigebracht, auch eine Biografie beigegeben, mit der sie dann zum ersten Mal in die Öffentlichkeit treten. Das hat sich sehr verändert. Hinzu kommt, dass wir einen ganz starken Effekt des nachlassenden Föderalismus, des nachlassenden Kulturföderalismus erleben. Das heißt, was wir über viele Jahrzehnte in der alten Bundesrepublik beobachten konnten, dass sich viele Zentren der Literatur, der Kunst, der Musik herausgebildet haben, das nimmt deutlich ab. Die Sogwirkung der wenigen großen lebendigen Städte in Deutschland, insbesondere natürlich von Berlin, aber auch von München oder Köln oder Hamburg, hat zugenommen. Und dort spielt jetzt die Musik. Das heißt, man kann fast nur jedem zuraten, der sich entschließt, eine solche Laufbahn einzuschlagen oder einen solchen Lebensweg zu gehen, sich aus den Provinzen herauszubewegen, in die ich mich gerade nach dem Ende meines Studiums hineinbegeben habe. Aber das war mir relativ schnell klar, dass man hier aus der Welt ist. Und ich habe nie mir etwas darüber vormachen können, dass ich im Dorf, dass ich in der Provinz auf einem Außenposten lebe und dass ich auf mich selbst gestellt bin als Autor. Deshalb auch die Pendelbewegung von Berlin nach Süddeutschland und wieder zurück.
Wenn es so wäre, wäre es aber gleichwohl objektiv doch sehr bedauernswert, weil doch gerade das, sagen wir mal, Dezentralisierte, das Föderale, das in der Fläche blühende, die kulturelle Vielfalt Deutschlands ausmacht und ausgemacht hat traditionell. Vielfach beneidet auch von Ländern wie, was weiß ich, die eben zentralistischer gesonnen sind und organisiert sind, wie etwa Frankreich, die, wenn man Franzosen hier im Lande sieht, die herumreisen, die sich wundern, mein Gott, was gibt es da für kulturelle Blüten und Städten, was in Frankreich völlig undenkbar wäre, hier gleichsam aber auf dem platten Land ansässig ist.
Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Es ist ein Verlust, vielleicht an Vielfalt der Literatur, mit Sicherheit an Detailgenauigkeit der Wahrnehmung unserer Lebenswirklichkeit. Was aber hinzukommt ist, und das ist jetzt wieder auch ein Stück weit das Thema, das wir schon ansprachen, Raum und Gedächtnis. Also Literatur ist ja immer auch ein Stück weit ein kulturelles Gedächtnis eines ganz spezifischen Landstrichs, einer ganz speziellen Landschaft. Und das Wort Landschaft meinte bis ins 16., 17. Jahrhundert hinein, die Verbindung von Menschen und einem bestimmten geografischen Raum, einem bestimmten kulturellen Raum. Die Landschaft war nicht nur ein ästhetisches Phänomen, sondern war ein sozialer Begriff. Dieses Zusammenwirken von Räumen und Menschen und Gesellschaften, das zu beobachten, war eine der Hauptaufgaben der Literatur. Im Moment scheint es so zu sein, dass die Beobachtung sich speziell auf die großen Städte konzentriert. Die Räume, die daneben existieren, verlieren ihr kulturelles Gedächtnis. Und das halte ich für sehr bedenklich.
Ich würde gerne noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Das ist ein Thema, das ist ein, wenn ich das so karlauerhaft sagen darf, ein Leib- und Magenthema von Ihnen geworden in den letzten Jahren. Das ist das sehr umfassende Thema Fleisch. Das ist ein Thema, mit dem befassen Sie sich gleichsam nach allen Richtungen hin, also nach der sinnlichen Seite, nach der physischen Materialseite, aber auch nach seiner metaphorischen und philosophischen und gar theologischen Seite. Was fasziniert Sie an diesem Thema Fleisch? Wann hat Sie das gefesselt und welche Aspekte, um das mal aufzudröseln, sind Ihnen da die wichtigen?
Ja, bei mir ist es oft so, dass ich erst im Nachhinein, Jahre später, merke, hier gibt es ein Thema, hier gibt es einen Schwerpunkt, etwas, das mich schon lange beschäftigt. Und ich sehe das dann erst viele Jahre später, dass dem so ist. Vor wenigen Jahren sprach mich ein Autorkollege an, Wulf Kirsten, mit dem ich offenbar Anfang der 90er Jahre mal eine Lesung gemacht hatte in Weimar. Ich erinnerte mich zwar daran noch, aber nicht mehr, was ich damals gelesen hatte. Er wusste das noch mit seinem phänomenalen Gedächtnis. Ich hatte eine Prosaszene gelesen über das Schlachten eines Hasen, die mit Sicherheit zurückgeht auf meine Erfahrung damals im Bäuerlichen, wo ich da mit teilnehmen musste. Aber das Thema Fleisch war dann immer wieder da, fiel mir auf. In meiner Arbeit, in meinem schriftstellerischen Tun kehrte es wieder. Und dann Anfang der 2000er Jahre war es mir plötzlich so bedrängend nahe, dass ich der Sache nachging. Im Zusammenhang mit diesem Roman Stille Leben, bei dem dieses Thema Fleisch auf ganz unterschiedlicher Ebene eine sehr bedeutsame Rolle spielt, begann ich mich dann sehr eingehend damit zu beschäftigen. Und ich merkte, dass dieses Thema im Grunde so überpräsent es ist in unserer Gesellschaft, so sehr es permanent uns vor Augen tritt in Bildern, in Filmen, im Fernsehen, in Nachrichten, so wenig wird es theoretisch thematisiert. Es gibt keinen Diskurs darüber. Und ich begann dann genauer darüber nachzuforschen, über die kulturelle Dimension dieses Themas, nicht so sehr in dem Sinne des Vegetarismus oder so, was da normalerweise die Hauptrolle spielt, wenn man über Fleisch nachdenkt, sondern wirklich im Sinne einer Theologie des Fleisches, einer Psychologie des Fleisches, einer Politik des Fleisches. Und wenn man der Sache dann ein Stück weit nachgeht, merkt man, wie unendlich zentral es für die abendländische Gesellschaft war, dieses Thema. Und gleichzeitig wird die Frage dann immer bedrängender, warum ist es nicht wirklich zu einer theoretischen Auseinandersetzung gekommen, was ich jetzt dann in meinem neuen Buch versuche, mit dem Titel Fleisch. Ich versuche so etwas zu tun, ja eine Theorie des Fleisches zu liefern. Ich nenne das dann Karniologie und merkte, dass ich damit ein Feld betreten habe, das fast so weit ist wie unsere gesamte Existenz oder Philosophie.
Sie wollen, um es auch ein bisschen kahler und so sagen, das Fleisch zu Wort machen. Und am Anfang unserer Kultur steht, oder mit am Anfang unserer Kultur steht das Umgekehrte, das Wort soll zu Fleisch werden.
Ja, in der Tat, diese ganz berühmte Stelle des Johannesevangeliums, eine in der Textart eine hymnische Stelle, und das Wort ward Fleisch und nahm Wohnung unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Diese Inschrift, die man geradezu über das christliche Abendland setzen könnte, hat das Selbstverständnis des westlichen, christlich geprägten Individuums zutiefst durchdrungen. Bis zur Phase der Säkularisation, der Aufklärung im 18. Jahrhundert, wo die Welt umzubrechen beginnt. Ich sprach vorhin über diesen jungen Autor Jakob Michael Reinhold Lenz und seinem theologischen Lebenshintergrund. Auch für ihn war klar, dass hier etwas sich abzulösen beginnt, nämlich der tiefe Glaube daran, dass das göttliche Wort im Menschen wohnt. Dieses Bild wurde ersetzt mehr und mehr durch ein mechanistisches Bild. Also bei Lenz ist es sehr schnell und sehr deutlich greifbar, dass der Mensch, so hieß es dann im 18. Jahrhundert, eine Maschine ist. Es beginnt das maschinelle, das automatische Bild des Menschen. Und dieses Bild, das entwickelt sich dann in der Moderne zum Zentralen und auch zum Beherrschenden. Und wenn man das Fleischthema bis in unsere heutige Gegenwart weiterdenkt, dann denkt man natürlich an die gesamten neuen Technologien der Gentechnologie, des Tissue Engineering, also der Organ- und Gewebezüchtung, der Implantatemedizin, der Computer-Fleischschnittstellen und so weiter. Also es scheint dieser Prozess der Fleischwerdung des Wortes in der Moderne abzubrechen und das Fleisch, das wir ja alle sind, ohne seinen metaphysischen Logos nackt, sozusagen metaphysisch nackt dazustehen.
Also unsere Fleischzeit ist eine entgötterte Fleischzeit, eine Entgötterung des Fleisches. Ich zögere dabei etwas, weil wir erleben auf einer gewissen anderen Ebene eine Vergottung des Fleisches, wenn man so will, oder Vergötzung des Fleisches. Denkt man etwa an die Sexindustrie, die Filme, die Werbeindustrie oder auch den Fitnesswahn, das Bodybuilding und ähnliche Erscheinungen.
Ja, ist völlig richtig. Wir sind, nachdem wir aus dem Mittelalter, das ja eine Welt des Holzes war, ausgetreten sind, um dann in eine Zeit des Eisens und der Industrialisierung einzutreten, heute im Zeitalter des Fleisches angekommen. Das Fleisch ist wirklich der Werkstoff und auch Darstellungsstoff, der unsere Realität zutiefst besetzt und umtreibt. Wir können die Gesundheitsindustrie noch nennen, wir können unseren Ernährungsfetischismus nennen, wir können unsere sinnlichen Wohlfühlrealitäten nennen. Alles, was sozusagen direkt auf unseren fleischlichen, sinnlichen Körper auftrifft, ist unglaublich stark ins Zentrum unseres Daseinsverständnisses getreten. Und ich kann das nur so deuten, dass die große metaphysische Lücke oder Leere, die eingetreten ist, nun durch eine säkulare Ersatzlandschaft gefüllt wird. Wir sind zutiefst obdachlos geworden, um einen alten philosophischen Begriff zu nennen. Das Wort im Sinne eines göttlichen Logos ist abgeschnitten aus unserem Leben und wir übererfüllen jetzt unser Leben mit unendlich vielen Texten, die wir auf unseren Körper draufschreiben. Der ist eben einer der Pornografie, einer des Modeling, einer des Body Shaping, einer des Tattoos, der Tätowierung und so weiter, bis hin eben zu diesen Gesundheits- und Wohlfühlindustrien, denen wir uns heutzutage alle ausgeliefert sehen. Das Fleisch ist absolut dasjenige, was uns heute umtreibt und ich glaube auch der letzte Motor, der uns, nachdem wir mehr und mehr skeptisch in die Zukunft schauen, der uns in die Zukunft hineintreibt, der die Industrien beseelt, motiviert und auch ökonomisch enorm ausstattet, um den Menschen an einen Punkt zu bringen, und zwar über hochentwickelte, hochgerüstete Technologien, dass er sich mehr und mehr von seiner uralten Fleischbedingung befreit, nämlich sterblich und hinfällig zu sein, Leiden und Schmerz erfahren zu müssen.
Das ist nun wiederum eine schöne, wenngleich melancholische Rückbindung an den Beginn unseres Gespräches, wo wir ja auch von, sei es Ihrem Heimatort Laubheim gesprochen haben und dessen Verlusten, wo wir auch gesprochen haben vom 18. Jahrhundert. Sagen Sie, wenn Sie nun als Autor, als Dichter schreiben, fühlen Sie sich da tatsächlich dann mehr als ein Mann der Gegenwart oder sinken Sie dann gleichsam auch, was die Art der Produktion Ihrer Literatur angeht, ein wenig wieder ins 18. Jahrhundert? Anders gefragt, wie schreiben Sie, wie gehen Sie da vor, wenn Sie uns einen Blick in Ihrer Werkstatt gestatten? Gehen Sie mit dem traditionellen Stift in der Landschaft rum, machen sich Notizen oder findet das hier in Ihrem Kopf statt und dann setzen Sie sich an den Schreibtisch? Ist das sozusagen die alte Schule noch, die Sie betreiben?
Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt ein Stück weit darauf an, welche Materialfülle zu bewältigen ist. Also wenn ich einen großen Essay schreibe, wie jetzt das Karneologiebuch, dann arbeite ich doch sehr mit den modernen Textverarbeitungstechniken, wobei ein Großteil der ersten Skizzierungen und Gedanken immer noch mit dem Stift auf Papier und auf Zettel stattfindet. Und da gibt es dann am Schluss ein ganzes Konvolut von Aufzeichnungen, das ich dann so langsam beginne einzuarbeiten in eben maschinelle Textverarbeitungen. Die Lyrik entsteht nach wie vor vollständig erstmal per Hand auf einem Blatt Papier. Und erst wenn dieser Prozess zu einem Punkt gekommen ist, wo ich denke, jetzt muss ich ihn objektivieren, dann schreibe ich ihn in eine Maschinenschrift hinein, um ihn dann schon ein Stück weit auch von mir zu distanzieren und aus einem gewissen Abstand anschauen zu können. Ansonsten schreibe ich eigentlich relativ freihändig und auch frei beweglich in meinen Gedanken. Also wie ich vorhin erwähnte, erst im Nachhinein wird mir oftmals klar, wo jetzt so der Zusammenhang eines Leitmotivs in meinem Leben, in meinem Schreiben war. Die gibt es und die sind dann, je älter ich werde, für mich umso sichtbarer geworden. Gleichzeitig meine ich, dass ein Stück weit in den Abweichungen oder auch in den meandernden Schreibbewegungen, die man durch so eine Schreibbiografie hindurch vollführt, etwas sich ausdrückt von einer Weltneugier in einem schriftstellerischen Werk. Und diese Neugier, diesen Essayismus, dieses ständig Neuversuchen, den will ich mir, bis ich vielleicht dann irgendwann mal aufhöre zu schreiben, nicht nehmen lassen.